Gar nicht geahnt, dass ich dran bin. Also, guten Morgen. Ich habe gehofft, dass noch jemand kommt und sagt, du bist dran. Okay. Gut sieht er aus. Das muss man ja mal sagen, ja, sonst haben sie sich umsonst so angezogen. Also, wirklich nicht schlecht, Jungs. Ihr wisst, was ich gehört. Was das auch immer für einen Grund hat, dass ihr euch das heute so angezogen habt, aber.
Gut. Ich hab's euch gesagt, sie sollen sich so anziehen, dass wir jetzt schreit.
Halt mal ordentlich aussehen, ne? Ja, mal ordentlich aussehen. Gut, ich bete nochmal und dann legen wir los. Jesus, ich danke dir, dass du Herr über diesen Tag bist und dass wir nicht bitten müssen, dass du hier bist, sondern du bist da, weil du sagst, du bist alle Tage bei uns bis an der Weltende. Und ich danke dir, dass du unsere lebendige Hoffnung bist, dass du unsere Gerechtigkeit bist, unsere Weisheit bist, dass du unser Leben bist. Dass du der Friedefürst bist, der ewige Vater, der gute und beste Ratgeber. Und wir danken dir, dass du für uns eintrittst im Gebet, Herr. Und wir preisen dich, dass du König aller Könige und Herr aller Herren bist. Und dass du regierst und nicht das Schicksal und der Zufall und die Angst und die Sorgen, sondern du, der lebendige Gott, der Auferstandene. Amen.
Amen.
Ich möchte ein Buch vorstellen, das habe ich vorne gesucht und gefunden. Das ist, stelle ich extrem gern vor, das ist das Buch von dem Eric Liddell. Der war schottischer Läufer gewesen, Rennläufer, also nicht Fahrrad- und Autorennläufer, sondern Fußrennläufer. Und er hat olympisches Gold gewonnen, aber um das geht es eigentlich gar nicht, sondern eher den Weg dahin zu diesem olympischen Gold in 1924 und dann auch seinen Weg weiter dann nach China, um dort als Missionar zu arbeiten und dann letztendlich auch in China oder im Internierungslager von Japanern dann zu sterben. Der ist an einem Gehirntumor gestorben. Und das steht nicht in dem Buch, aber es gibt ein anderes kleines Büchle über ihn. Und da wird berichtet, dass als er tot war und die Sträflinge gezählt wurden und dann wurde gefragt, wo der Liddell ist und dann wurde eben gesagt, er ist gestorben. Und dann sagte dieser Hauptmann, der Kommandant von dem Internierungslager, Liddell war Christ, oder? Der war doch Christ. Der hat ihn nie gesprochen, der hat ihn nie wirklich gesehen, aber der hat von ihm gehört und hat gemerkt, wer er wirklich ist. Und dann trat eine Frau auf, das war eine Prostituierte, eine russische Prostituierte, und die sagte, der Liddell war der erste und einzigste Mann in ihrem Leben, der ihr was gab, ohne was von ihr zu verlangen. Und er war so anders. Und deswegen empfehle tatsächlich einfach Biografien zu lesen von Menschen, die das erlebt haben, dieses Leben in Christus. Was das wirklich bedeutet, wie Gott Charakter formt und jeden Einzelnen auch formt einfach in seinen Weg. Weil darum geht es ja heute Morgen. Ich möchte euch Verse vorlesen aus 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ab Vers 9. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ab Vers 9. bis Vers 12, und da steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Vom Architekt der Heimat geprägt. Wir haben ja die Tage auch so diese ganzen Gedanken ein bisschen verfolgt, so, dass wir Menschen entwurzelt sind, heimatlos sind, bürgerlos sind, wir haben kein Bürgerrecht, wir haben zwar unsere Länder, wir haben unseren Personalausweis, unseren Reisepass, aber letztendlich auch, wo ist das größte Bürgerrecht? Und das größte Bürgerrecht, das liegt einfach im Himmel, wenn ich der himmlischen Nation angehören darf durch Jesus Christus. Das ist das Größte, das kann mir niemand nehmen, das kann ich mir auch nicht selbst erwerben, das wird mir geschenkt. Das kann ich mir nicht erkaufen, nicht erkämpfen, nicht erstreiten, nicht erklagen, sondern es ist eigentlich für mich erklagt worden, eingeklagt worden am Kreuz von Golgatha durch Jesus Christus, der den Schuldschein, wie es die Bibel sagt, der gegen uns Menschen stand, in seinem Leib ans Kreuz getragen hat und damit auch alle Schuld, die zwischen uns und Gott stehen könnte, dem Vater im Himmel getilgt hat durch sein Blut. und die Menschen sind frei und die gehören zu dieser himmlischen Nation, wenn man das so ausdrücken möchte. Die haben ihr Bürgerrecht im Himmel und dann haben wir gestern Abend auch ein bisschen mit den Gedanken mitgeschlossen, wenn wir schon Bürger des Himmels sind, dann sollen wir uns auch so verhalten wie Bürger des Himmels. Das kommt immer ein bisschen schlecht an in unserer heutigen Zeit. Wir sollen uns auch so verhalten, weil wir haben uns heute so eine Zeit auch der großen Gnade und wir reden alle so von der großen Gnade und wir leben auch von der Gnade. Aber diese Gnade, wenn sie uns tatsächlich dann bewegt, diese Gnade in Jesus Christus, die verändert dann auch. Sonst war es nichts. Wisst ihr, das war dann einfach nur puh. Und das ist die Wahrheit. Jemand hat mal eine gute Definition von Barmherzigkeit und Gnade gebracht. Barmherzigkeit, sagte er, ist dasjenige, dass wir nicht das bekommen, was uns zusteht. Und zwar die Verdammnis. Das steht über jedem Leben. Und Barmherzigkeit Gottes ist, dass ich nicht das bekomme, was mir zusteht, nämlich die Verdammnis. Und Gnade Gottes ist, dass ich das bekomme, was mir nicht zusteht. Die Liebe Gottes. Die Vergebung durch Christus. Und das verändert. Und das verändert. Wisst ihr, und dann höre ich auf und versuche Christ zu sein und versuche mein Leben ein bisschen zu verändern. Sondern es wird verändert, weil in mir ein Antrieb ist. Das heißt Christ sein. In mir ist ein Antrieb und zwar der Antrieb Christi. Der Geist Christi, der Geist Gottes, der treibt mich an zu einem veränderten Leben. Und das bedeutet Christ sein. Das bedeutet Christ sein, dass wir alle, wie wir hier heute Morgen versammelt sind, nicht fertig sind. Aber wir sind auf dem Weg, wir sind angetrieben von diesem Geist Gottes. Deswegen gibt es auch, dass Menschen über ihre Schuld weinen. Und deswegen gibt es Menschen auch, die sich dann plötzlich freuen über die Gnade Gottes, über die Barmherzigkeit. Und deswegen sollten wir auch nicht sollten, sondern sind. Nicht, ich sage auch gar nicht sollten, sollen, müssen, sondern wir sind dankbare Menschen. Ein Mensch, der von der Barmherzigkeit Gottes wirklich getroffen wurde, der ist dankbar. Der kann gar nicht anders. Das steckt tief im Herzen drin. Und das, warum sage ich das so klar? Wisst ihr, ich treffe immer mehr Menschen, wir sind extrem religiös. Extrem. Und wenn wir was tun können, dann machen wir das. Und wenn wir irgendwas dazu beifügen können, wenn wir irgendwie so tun können, als ob, wenn wir uns irgendwie dran vorbeitricksen können, an dieser absoluten Herrschaft von Jesus Christus, dann machen wir das auch. Das ist ein komisches Spiel manchmal. Aber die Herrschaft von Jesus Christus, die lässt mich auch ehrlich sein. Und wir haben heute Morgen haben wir über das, nachgedacht, über diese Stelle aus dem Korintherbrief bezüglich des sogenannten Abendmahls, des Mahls des Herrn, das Jesus eingesetzt hat. Und da geht es darum, ja auch in diesen Versen geht es darum, wer den Leib des Herrn nicht recht betrachtet. Und wir legen es meistens allermeist dazu aus, dass wir sagen, diese Menschen, die waren nicht gläubig an Jesus Christus. Aber das Interessante ist, dass dieser ganze Zusammenhang für diejenigen, die sich auskennen in diesem Kapitel, der ganze Zusammenhang geht darum, dass es Menschen gab, die sagten, wir sind Geschwister untereinander. Also Menschen, die mit Jesus leben, sind ja Geschwister durch Jesus Christus. Und die haben die anderen Geschwister nicht geehrt, weil die haben sich vorher schon den Bauch vollgeschlagen und vorher schon vollgetrunken. Und die haben die Geschwister nicht geehrt. Also was eigentlich der Paulus auch mit aussagt ist, ihr liebt eure Geschwister nicht. Wir machen es immer so fest, weil das gefällt uns auch. So, ah ja, wir sind nicht gläubig. Und wer nicht gläubig ist, darf daran nicht teilnehmen. Der Paulus sagt eigentlich mit anderen Worten, wer seine Geschwister nicht liebt. Weil wer Christus liebt, wer wirklich von Christus geliebt ist, der kann gar nicht anders als seine Geschwister lieben. Und jetzt wissen wir doch, dass wir anders können. Und dann steht eben das Bild in der Bibel, das sagt, wer seine Sünde bekennt, dann ist treu Gott treu und gerecht, dass er gerne vergibt. Und dann muss ich halt sagen, ich bin echt immer noch ein elender Sünder. Wie lang, bis ich die Augen hier zumache? Und das ist die Wahrheit. Und dann gibt es halt ein paar Leute, die sind immer noch ein elender Sünder, aber die tun so, wenn sie es nicht wären. Das ist trickreich an der ganzen Sache. Bis wir dann irgendwann mal feststellen, dass es doch sind. Es dauert manchmal Jahre und plötzlich lesen wir was über diese Leute oder hören was und sehen, was sie gemacht haben. Ne?
Oh.
Ha, war das echt so? Ja, war echt so. Hat der nicht immer die großen Reden geschwungen? Doch, hat er. Aber er war halt nicht bewegt von dieser Barmherzigkeit Gottes. Und unter Umständen leitet es ihn dann plötzlich in diese Barmherzigkeit Gottes, dass es das Leben verändert. Aber dass dieser Charakter Gottes zum Ausdruck kommt, darum geht es in der Bibel. Nicht unser eigener menschlicher Charakter bestehen bleibt in dem allem, unsere Persönlichkeit als solches und dann beziehen wir halt Gott ab und an mal in unser Leben ein. Sondern es geht darum, dass der Charakter Gottes zum Ausdruck kommt. Und es geschieht nur, wenn der Geist Gottes in unserem Leben ist und wenn ich den Geist Gottes dann auch diesen Freiraum lasse in meinem Leben. Das liegt dann tatsächlich an mir, ob ich das will oder nicht. Aber das ist dieses erlösende Leben auch. Der Charakter Gottes eben, der sagt, das ist dein Bruder. Ich liebe deinen Bruder. Ich liebe deinen Bruder durch dich durch. Und du hast natürlich das Recht zu sagen, ich liebe ihn nicht, aber ich habe das Recht, sagt Jesus, ihn zu lieben. Also und jetzt kannst du störrisch bleiben, wie du willst. Und von dem spricht letztendlich auch der Paulus. Und deswegen sind auch Menschen krank geworden, weil diese Zorn, manchmal Bitterkeit und diese Zwietracht macht krank. Das macht auch müde. Und von dem spricht auch der Paulus. Manche sind eingeschlafen. Und manche sind tatsächlich buchstäblich verschlafen. Die sind gestorben. Weil dieses Kontinuierliche immer gegen irgendetwas sein, das kann echt krank machen. Und das kann mir das Leben rauben. Und da ist nichts von der Freiheit Jesu mehr da drin. Und mich hat das so bewegt, wisst ihr, wir haben die Tage eben nachgedacht, Wurzellosigkeit und Heimatlosigkeit und Bürgerschaftlosigkeit. Und letztendlich gestern sprach man dann eben von dieser, dass mein Bürgerrecht im Himmel ist, meine Heimat ist im Himmel. Und der Petrus schreibt von diesen Architekten der Heimat, vom Architekten der Heimat geprägt, von den Attributen des Architekten geprägt. Und mir ist es so bewusst geworden, ich bin durch Belgrad gelaufen. Belgrad ist eine alte Stadt, die ist schon ein paar Mal zerstört worden durch verschiedenste Bombardements. Und da gibt es immer wieder neue Gebäude da. Aber immer noch alte Gebäude, die sehen wunderschön aus oder man kann das erahnen, dass sie immer wunderschön aussahen, weil der Putz schon abgebröckelt ist und. Aber ich bin mit einem Architekten durch Belgrad gelaufen und das fand ich ganz stark. Seitdem interessiere ich mich für Architektur. Ich finde es klasse. Und er hat mir die Gebäude gezeigt in dieser Stadt, von denen ich sagte, die sehen eigentlich alle ein bisschen komisch aus. Und dann sagte er, jedes Gebäude dort hat ein Attribut, so eine Eigenschaft. Jedes Gebäude in dieser Stadt. Und eine Eigenschaft, die den Architekten dieses Gebäudes widerspiegelt. Auf den ersten Blick wird man es unter Umständen gar nicht sehen. Aber wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt und sich ein bisschen mehr auskennt mit solchen Dingen, plötzlich merkt man, aha, da gibt es eine Ecke, da gibt es irgendwas in so einem Gebäude, die sehen alle unterschiedlich aus. Aber ein Eindruck ist in diesem Gebäude, der zeugt immer auf diesen einen Architekten hin. Und dann muss man sich halt ein bisschen auskennen, um das zu wissen. Und es hat mich dann so bewegt, als ich diese Verse las. Und ich habe diese Verse gelesen vor einer Zeit, vor 2 Wochen, glaube ich, war das aus dem Petrusbrief. Und da habe ich vorher, las ich Zeitung, passiert auch mal, ne, dass ich vorher die Zeitung lese. Und da las ich vom Tod von einer weltbekannten Architektin. Die kam aus dem Iran und lebte in Großbritannien. Und die hat Gebäude konstruiert weltweit. Und dann kam mir das, als ich diese Story von dieser Frau ein bisschen las, dass diese Frau jetzt weg ist. Die ist nicht mehr da, aber ihre Gebäude sind noch da. Diese Frau hat nicht stereotype Gebäude gebaut, also man würde gar nicht drauf im ersten Blick kommen, wenn man es nicht wüsste, dass das ein Gebäude ist von dieser Frau. Deswegen ist es manchmal ein bisschen langweilig, wenn man in manche Wohnsiedlungen reinfährt, sieht alles gleich aus. Muss halt auch so sein, ne? Aber bei uns werden sogar die Farben bestimmt, wie man sein Farbhaus auch anstreichen darf. Manchmal hilft es auch, gell? Wenn so ein Haus so pink dort ist, das ist schon ein bisschen, nicht, dass ich jetzt was gegen pinke Häuser habe, aber pink ist nicht so meine Farbe. Also, aber, und es dann so mittendrin steht, kann auch ein Farbfleck sein. Aber diese Gebäude, die diese Frau geplant hat, die haben alle einen gewissen Charakterzug dieser Frau, beinhalten die. Die sehen alle total anders aus. Und das hat mich darauf geführt, dass die Architektur dir etwas erklärt über den Architekten, der dieses Haus gebaut hat. Und von dem spricht letztendlich auch der Petrus. Er spricht, ihr seid auferbaut. Da gab es jemanden, der hat es geplant. Und er sagt es zu Menschen, die zu Jesus gerufen wurden, die das erkannten, was da passiert ist. Er sagt es zu Menschen, die das erkannten, die wussten, Jesus Christus hat mich mit seinem Blut freigekauft. Freigekauft von der Verdammnis, freigekauft von der Schuld. Er hat mich erkauft für ein himmlisches Bürgerrecht. Ich gehöre dem lebendigen Gott für Zeit und für Ewigkeit. Ich muss ihn nicht herbeibeten, weil er bei mir ist. Und ich darf mit ihm leben und er treibt mich an in dieser Welt. Und er ist diese Kraft, die mich auch verändert, wenn ich es zulasse. Und von dem schreibt der Petrus. Ich möchte uns diese Verse nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Und er schreibt, und diese Übersetzung sagt, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr jedoch seid. Und scheinbar haben die sich mit irgendwelchen Dingen auseinandergesetzt. Und der Petrus schreibt da rein, ihr jedoch seid, Leute. Ihr jedoch. Also denkt dran, wer ihr wirklich seid. Denkt dran, wer ihr wirklich seid. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Da ist was geschehen in eurem Leben. Weil der wahre Priester, der wahre hohe Priester, der König aller Könige, der hat Einzug gehalten in euren Herzen durch seinen Heiligen Geist. Deswegen seid ihr das. Und dazu seid ihr berufen. Das seid ihr. Was bin ich? Ein königliches Priestergeschlecht. Das bin ich. Das ist oft wichtig, dass wir uns das mal zurückholen. Das bin ich. Das bin ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das musst du dir auch nicht vorstellen. Das ist sogar noch besser, wenn du es nicht vorstellen kannst. Weil das kann sich niemand vorstellen. Dass Menschen, die von Haus aus gar nicht so gelagert sind, plötzlich ein königliches Priestergeschlecht sind. Und zwar in den Augen Gottes. Und jetzt müssten wir ins Alte Testament reinschauen und uns mit Priestern auseinandersetzen, was das bedeutete. Wir müssten uns auseinandersetzen mit den Königen, was das bedeutete. Die Priester, die nur abgestellt waren für diesen Dienst Gottes, das war alles. Die mussten nichts anderes machen. Und letztendlich sagt der Apostel Petrus, dafür seid ihr jetzt abgestellt, nur für diesen Dienst Gottes. Das sieht jetzt anders aus als damals. Ihr schlachtet keine Lämmer, ihr müsst keine Reinigungsbecken aufstellen, ihr müsst keine Leuchter aufstellen, ihr müsst dies nicht machen und jenes nicht machen. Weil ihr nicht nur ein heiliges königliches Priestergeschlecht seid, sondern ihr seid sogar das Haus Gottes. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. In euch lebt der Geist Gottes. Deswegen sagt Apostel Paulus im Apostelgeschichte Kapitel 17 und spricht zu Leuten, dass Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, nicht in Häusern wohnt, die aus Steinen oder aus Steinen sind, die aus Händen gemacht wurden. Es ist echt erstaunlich, gell? Und wie immer wieder reden wir von einem Haus Gottes. Also er sagt, ihr seid, wisst ihr genauso, das ist, finde ich interessant, wenn ich in Belgrad in die Hauptkathedrale gehe, da werden plötzlich alle still, das ist echt interessant, ich gehe da rein und alle werden still. Die größten Großmünder werden plötzlich still, die gehen da rein und sind da still. Das finde ich interessant. Und wenn ich das vergleiche jetzt mit einem biblischen Bild, du Heinz bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr alle, wie ihr so untereinander zusammengekommen seid, ihr seid dieses königliche Priestergeschlecht. Und jetzt ist die Frage, ihr erweist ein Gebäude, erweist ihr Ehre. Also du gehst in dieses Gebäude, Und hundertprozentig, Leute, hier gegenüber ist ja die katholische Kirche. Wenn wir da reingehen würden, würden wir uns anders verhalten, als wenn wir hier reingehen. Das ist interessant. Weil das Gebäude macht's. Das ist, steckt irgendwie drin. Das ist irgendwie andächtig. Das ist irgendwie anders. Und das ist wirklich so. Das beobachte ich oft. Das Gebäude macht's plötzlich. Und der Gedanke ist hier aber, Leute, das Gebäude macht's. Wer seid ihr wirklich? Denk mal drüber nach, wer du wirklich bist. Ihr seid ein heiliges Priestergeschlecht. Ein königliches Priestergeschlecht. Ich mag diese T-Shirts. Ich bin eine Prinzessin, mein Papa ist ein König. Es gefällt mir. Es gefällt mir, wenn das Mädels dran haben. Die Jungs können es ja nicht anhaben. Die können nur dran. Ja, aber wir kommen eventuell noch dahin in unserer Gesellschaft, dass wir es als Jungs auch tragen dürfen. Ne? Ich möchte auch eine Prinzessin sein. Aber er spricht weiter und sagt, ihr seid eine heilige Nation. Was bedeutet es? Ein Volk, das ihm allein gehört. Ich gehöre niemandem. Ich gehöre nicht mal mir, wisst ihr? Ich gehöre nicht mir. Ich gehöre dem lebendigen Gott. Durch Christus. Ich gehöre nicht mir. Und es ist manchmal eine große Hilfe, wenn wir auf, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, oft unsere Rechte auch einklagen. Das ist ein Problem auch in Gemeinden. Deswegen sitzen Leute auch nebeneinander, die muffeln sich an die nächsten 30 Jahre. Und manchmal riecht es dann auch fast so. Aber wisst ihr, weil die fordern ihre Rechte ein. Ich fordere mein Recht ein. Ich habe überhaupt kein Recht. Das einzige Recht, das ich habe, ist, mich jemand zu nennen, ein Kind Gottes. Das ist mein einziges Recht. Weil ich nicht mir gehöre. Ich gehöre mir gar nicht. Ich gehöre dem lebendigen Gott. Um das geht's. Und das ist oft das, was vergessen wird. Wisst ihr, diese Charakterzüge, der vom Architekten des, der Heimat wirklich geprägt, vom Architekten geprägt. Ich gehöre ihm. Er hat es gebildet. Er bildet es auch aus. Und das ist eigentlich auch interessant. Ein guter Architekt ist ein Architekt, sagte mir einer, der Häuser baut, die man sofort erkennt auf den ersten Blick. Aber diese Häuser so gebaut sind, dass sie den nebenstehenden Häusern eine Geltung verschaffen. Das fand ich stark. Also ein Haus baut, das Haus wirklich auf den ersten Blick auffällig ist, aber dieses Haus dazu beiträgt, dass die Häuser rechts und links die gleiche Geltung bekommen. Das finde ich stark. Also nicht stereotype Häuser bauen, wie der Sozialismus diese Plattenbauten dahingestellt hat, sondern wirklich wunderschöne, kunstvoll geprägte Häuser auch. Und jedes für sich allein. Und alle geben so wunderbare Komposition ab. Und wenn man diese Plattenbauten anschaut, sagt man, boah, langweilig. Aber interessanterweise möchten wir oft gern ein plattenbautengemäßes geistliches Leben haben. Jeder muss in der gleichen Form, muss der dort stehen, aber das ist nicht so. Wisst ihr, das ist ein wunderbarer Architekt, der hat sich was ausgedacht dabei. Und das Wunderbare ist ja daran an einer Gemeinde, dass da verschiedene Gebäude, verschiedene Tempel Gottes zusammenkommen und jeder hat so seine eigene Ausformung und jeder hat aber diese eine Prägung, dieses einen Architekten und das führt uns zusammen und es gibt uns dieses Bild. Das wird deutlich. Und von dem spricht der Apostel Petrus. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, und jetzt kommt's, ist interessant, für was ist das eigentlich gebaut? Das den Auftrag hat, ständig rumzumaulen. Zu motzen. Sich auszudenken, wie könnte alles noch besser werden? Was müsste man alles verändern? Seine großen Taten zu verkünden. Das ist der Auftrag. Das ist alles. Seine großen Taten zu verkünden. Nicht seine großen Taten zu imitieren, nachzumachen, sondern seine großen Taten zu verkünden. Nicht unsere Vorstellung von, wie das Leben wirklich richtig zu laufen hätte, zu verkünden. Sondern seine großen Taten zu verkünden. Weil seine großen Taten verändern Menschen. Wisst ihr, jemand schrieb mal, wir können mit unserem Willen die Persönlichkeit eines Menschen brechen. Das geht. Das geht. Also ich habe das gesagt in Serbien, ich arbeite mit ehemaligen Drogensüchtigen zusammen und die kommen alle aus einer Richtung von Reha-Zentren und die beten alle gleich, die nutzen alle die gleichen Worte, jeder benimmt sich gleich im Gebet, ist erstaunlich, das habe ich Ihnen vor kurzem auch gesagt. Richtig Stereotyp. Und das Interessante war jetzt für mich auch, dass jetzt aus einer Gruppe von 20 nur noch 4 übrig geblieben sind. Der Rest ist wieder zurück in die Droge, auf die Straße, macht irgendwas. Aber die haben große Erlebnisse mit Jesus gemacht in diesem Reha-Zentrum. Zum Teil waren sie 10 Jahre drin in diesem Reha-Zentrum und dann kamen sie raus und dann zählt's, wisst ihr. Weil wir nicht für ein Reha-Zentrum geschaffen sind, sondern tatsächlich wie Schafe unter den Wölfen zu leben. Und dann zählt es wirklich. Und das habe ich den Freunden vor kurzem auch gesagt. Das ist interessant. Ihr lernt eigentlich an einem Ort Stereotyp zu sein. Das kann jeder lernen. Ich kann mir frommes Vokabular aneignen. Ich kann mir biblisches Vokabular aneignen. Ich kann die ganze Bibel auswendig lernen. Und habe keine Beziehung, aber überhaupt keine Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Weil ich keine Beziehung zu Jesus habe. Und wenn ich keine Beziehung zu Jesus habe, habe ich keine Beziehung zum lebendigen Gott. Und wenn ich keine Beziehung zu diesem lebendigen Gott habe, dann ist auch kein Heiliger Geist in mir. Dann kann ich vielleicht theorisieren über den Heiligen Geist, das geht alles. Ich muss mir nur ein paar Bücher kaufen. Ich mache auch Werbung und ich mache gerne Werbung. Aber ihr versteht es. Ich muss es nur, ich kann mir alles heute anlesen. Das ist vielleicht schon die Gefahr in unserer westlichen Welt, in der wir leben. Ich denke mir manchmal, zu viele haben einen angelesenen, einen angehörten und einen antrainierten christlichen Glauben. Das eigentlich, was mir das deutlich macht, ist, wenn mein Herz eigentlich immer was anderes will. Eigentlich will es immer was anderes. Das Eigentliche ist, dass das Herz eigentlich immer das will, wenn ich wirklich zu Jesus gehöre, das, was Gott will und mein Fleisch immer was anderes will. Und die Gefahr besteht, wisst ihr, dass wir uns fleischlich gesehen, nennen wir es jetzt mal so, dieses christliche Leben antrainiert haben. Aber das Herz, das ist ganz woanders. Das wird dann da drin deutlich, dass es kalt wird zum Beispiel. Dass wir unaufmerksam sind. Es wird dann darin deutlich, dass wir nicht von Barmherzigkeit und Gnade geprägt sind. Und es wird auch darin deutlich, dass die Wahrheit letztendlich, die Wahrheit Jesu, nicht mehr für uns zählt. Menschliche Wahrheit, religiöse Wahrheit, die zählt, aber nicht die Wahrheit Jesu. Und der Petrus sagt, ihr seid dazu erwählt, wisst ihr, geschaffen letztendlich zu diesem königlichen Priestergeschlecht, für eine Sache. Ihr seid zur Seite genommen für eine Sache. Und zwar für diese eine einzige Sache, dass ihr die Wohltaten dessen verkündet, der euch errettet hat. Das ist alles. Das ist alles. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. In sein wunderbares Licht. Boah. Boah. Und da lade ich dich ein, hey. Weil das kennst du nicht, deswegen lebst du so. Du hast ja heute gesagt, warum die Leute so kalt sind. Ich glaube, wahrscheinlich sind manche Leute auch kalt. Die Menschen sind alle kalt, ich bin auch kalt. Aber Jesus ist heiß, der brennt für den Vater. Und wir laden Menschen manchmal zu einer Religion ein, aber wir laden sie nicht zu Jesus ein. Wir laden Menschen mit Worten zu Jesus ein, aber nicht mit unserem Leben, wisst ihr? Wir machen vielleicht auch große Worte über Jesus, wir lassen es richtig krachen und richtig brennen, aber das Herz brennt nicht. Und das checken die Menschen da draußen irgendwie dann. Das ist so. Das merken Menschen. Die haben ein feines Gefühl dafür. Das ist noch da in dieser Welt. Und das mag es manchmal sein. Und dann ist es auch eine Tatsache, dass ja die Liebe, also, oder dass es nicht gerade mehr werden, so in der letzten Zeit, sagt die Bibel, sondern es werden immer weniger werden, letztendlich, die auch dem Wort von Jesus folgen wollen. Aber mir ist es auch so, weil ich mich mit der Frage oft schon beschäftigt habe, mir ist es so deutlich geworden, das ist nicht die Frage für dein Leben, Heinz. Die Frage ist, ob du dich bewegen lässt, A, von den Wohltaten Gottes für dein Leben, der dich von der Finsternis ins Licht geführt hat, das ist alles. Und ob du dich dann auch von seiner Barmherzigkeit und von seiner Gnade bewegen lässt, von seiner Wahrheit verändern lässt, das ist alles. Und Menschen das dann auch irgendwie merken, weil davon spricht ihr, früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinen Erbarmen. Also ist ja klar, ein Mensch, der einfach so lebt, der weiß nichts von Gottes Erbarmen. Und wie sollten sie es auch wissen, wenn niemand hingeht und ihnen davon erzählt, von Gottes Erbarmen? Er hat sich erbarmt über mich. Und deswegen lebe ich. Schaut, wir hatten gestern Morgen so ein Männer-Meeting gehabt. Männer brauchen auch mal ein Meeting. Und hat jeder einen Maßkrug bekommen. Den haben wir aufgefüllt mit Wasser. Und bei denen, die wirklich gläubig sind, wurde es Bier. Nee, also, das war es nicht.
Bei mir ist Bier
von. Ah, beim Siggi. Jetzt druckt er raus damit, das Siggi. Wenn er es gestern gesagt hat, wären alle bei ihm gesessen. Aber wir hatten so ein Treffen gehabt mit Männern und das ist interessant, wenn Männer so zusammen sind, da ist es, das ist eigentlich toll, da kann man fast 2 Stunden lang schweigen und das ist echt cool. Wir brauchen gar kein Schweigegelübde, das geht einfach. Okay? Manche haben immer was zu erzählen und manche vielleicht gar nichts. Aber das Spannende daran fand man gestern, was macht denn eigentlich uns wirklich dann aus? Warum tun wir uns so schwer, solche Kreise zu haben, die einfach miteinander ganz offen und ganz ehrlich kommunizieren? Es ist echt erstaunlich. Manche Menschen haben mir das schon gesagt, als ich kein Christ war, habe ich jede Menge Freunde gehabt und als ich Christ wurde, war ich allein. Seltsam. Und diejenigen, die was damit anfangen können, die nicken sogar, wenn nicht äußerlich, dann innerlich. Aber das ist ja klar, da kämpft ja auch was, wisst ihr, da kämpft was dagegen an. Und ich denke mir manchmal, das ist uns gar nicht klar. Da kämpft eine Kraft an, die nicht will, dass das sichtbar wird, diese Schönheit des Volkes Gottes. Da kämpft eine Kraft an, die nicht möchte, dass es sichtbar wird, was es bedeutet, wenn Menschen zusammenkommen, die von der Finsternis ins Licht gekommen sind. Und das muss mir nur klar sein. Und wenn mir das wirklich klar ist, wenn ich davon wirklich überzeugt bin, dann habe ich kein Problem, mit euch einfach diese Gemeinschaft zu haben, weil es nichts Schöneres gibt. Und es gibt ja auch nichts Schöneres. Das ist das Zeugnis von dem Herzen, das zu Jesus Christus gehört. Es gibt nichts Schöneres, als mit meinen Geschwistern zusammen zu sein. Ist so. Weil das ein Zeugnis ist. Und nicht, weil irgendjemand was für mich machen könnte, sondern weil es einfach gut ist, weil wir dazu geschaffen sind. Wir Menschen sind Menschen, die von seinen Erbarmen leben. Das ist alles. Von seinen Erbarmen. Und deswegen habe ich gar keine Motivation, etwas gegen dich zu haben. Selbst wenn ich dich kennen würde. Ne? Also, weil die Motivation ist, Erbarmen ist die Wahrheit. Die Motivation ist Erbarmen, weil sich der Herr erbarmt hat. Das ist alles. Und in dieser Wahrheit zu leben, von dieser Wahrheit bewegt zu sein. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste, Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Das finde ich interessant. In der Schlachterübersetzung steht ja der Lust des Fleisches. Und das finde ich hier ein bisschen gut rausgeholt. Den selbstsüchtigen Wünschen. Den selbstsüchtigen Wünschen. Schaut mal, ich habe schon gepredigt aus selbstsüchtigen Wünschen. Einfach aus selbstsüchtigen Wünschen, dass ich auch mal gepredigt habe. Ich habe mich schon selber eingeladen bei Konferenzen aus selbstsüchtigen Wünschen. Okay, ich bin natürlich eingeladen worden, ich hätte absagen können, aber dachte, nö, ist eigentlich cool, wenn du da vor 1000 sprichst, ist besser, als wenn du vor 100 sprichst. Selbstsüchtige Wünsche. Aus selbstsüchtigen Wünschen zerbricht meine Beziehung zu meiner Frau. Aus selbstsüchtigen Wünschen zerbricht meine Beziehung zu meinen Geschwistern. Zu selbstsüchtigen Wünschen zerbricht meine Beziehung zu meinem Chef, zu meinen Stadenlenker, zu. Selbstsüchtige Wünsche. Der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seelen. Diese selbstsüchtigen Wünsche führen einen Krieg gegen eure Seelen. Das finde ich gut. Das ist tief ausgedrückt. Das ist ein Krieg, der tobt ein Krieg gegen meine Seele. Aus diesen selbstsüchtigen Wünschen. Der sieht mich nicht, die nimmt mich nicht wahr, das passt nicht und dies passt nicht und das nicht und das und das und das. Das führt einen Krieg. Das ist ein Krieg, der tobt ein Krieg. Das finde ich gut ausgedrückt hier. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Darum, wisst ihr, weil ihr dazu berufen seid, ihr seid herausgenommen aus dieser Masse dieser Welt. Und da wozu? Um dieses vorbildliche Leben zu leben. Was heißt es, dass dieses vorbildliche Leben, dass ich sage, ich werfe alles auf Jesus, ich werfe alles auf seine Barmen und ich will, dass er mir das kontinuierlich auftut, was es bedeutet, dass er mich von der Finsternis ins Licht geführt hat. Weil wenn es so ist, dann will ich nichts anderes für die Menschen um mich herum, als dass sie von der Finsternis ins Licht kommen. Nicht, dass sie genauso denken wie ich. Genauso reden wie ich. Aber dass sie diese gleiche Freude über das Erbarmen des lebendigen Gottes in Jesus Christus tragen dürfen wie ich. Und dazu seid ihr berufen. Dass ihr dem Raum lasst. In diese Welt hineinzutragen. Letztendlich die Charakteristikas eures Schöpfers, eures, des Architekten, eurer Erlösung, dass das deutlich wird in dieser Welt. Dass das sichtbar wird. An den Plätzen, an denen ihr steht. Deswegen habt ihr auch so Pappnasen um euch herum, die euch ständig aufregen, weil dann erst wird es deutlich, ob ich wirklich vom Charakter Jesu geprägt bin, wisst ihr? Von seiner Sanftmut, von seiner Güte, von seiner Geduld, von seinem Frieden. Deswegen haben wir auch Lügner um uns herum, die uns einwickeln wollen in Lügen, damit es deutlich wird, ob wir von der Wahrheit Jesu geprägt sind oder nicht. Und die Wahrheit ist, sagt der Apostel Petrus, ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Also, dass Menschen das sehen und letztendlich sagen können, also was ich gesehen habe im Siggi, der Siggi ist ein Mensch, der hat einfach einen Spleen. Das ist ein seltsamer Vogel. Doch.
Lass mich jetzt improvisieren.
Doch. Weil der Siggi sich nur auf Jesus verlässt. Der glaubt seinem Wort.
Achso, ja, okay.
Versteht ihr? Weil ich habe schon gemerkt, dass er ein bisschen gekocht hat jetzt in ihm. Aber wisst ihr, das kommt, das sagte Petrus. Da kommen Verleumdungen dann plötzlich. Weil er geprägt seid von dem Erbarmer. Und weil ihr Menschen seid, die sagen, wir möchten nichts anders als auf sein Wort vertrauen. Ich will nichts anders als seine Wahrheit vertrauen. Und ich will nichts anders als mich auf seine Gerechtigkeit verlassen und nicht auf meine Gerechtigkeit verlassen. Und das ärgert manche Menschen, sagte Petrus. Das ärgert Leute. Die können nichts damit anfangen. Aber das muss so sein, sagt er, weil der Tag kommt, weil dieses gerechte Leben der Leute, der gerechten Jesu und nicht das fehlerlose Leben, sondern das, können wir so sagen, das Nachstreben Jesu, auf ihn will ich schauen, Leute. Mit all meiner Schuld, mit all meinen Fehlern, mit allem, egal, ich will auf ihn schauen. Und die auf ihn schauen, deren Gesichter werden auch erstrahlen, sagt Psalm 34. Das kommt, weil das prägt. Es prägt. Und von dem spricht er. Ihr werdet davon geprägt. Und dazu seid ihr auch geschaffen worden, berufen worden, dass ihr von ihm geprägt wird, vom lebendigen Gott geprägt werdet. Und dann zum Schluss dachte ich mir, Gesundheit, wozu seid ihr eigentlich, wie sieht es aus? Und unter Umständen ist Psalm 30 uns da nicht Hilfe. Diese Architektur, diese Errettung, was bedeutet das? Und wir können viele Stellen rausziehen, aber ich möchte uns ein paar Gedanken aus Psalm 30 mitgeben, wo es darum geht, um dieses Wesen. Ein Psalm, ein Lied der Einweihung des Hauses von David. Ich will dich erheben, o Herr, denn du hast mich herausgezogen, dass meine Feinde sich nicht freuen dürfen über mich. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Lob singt dem Herrn, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen, denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Bei uns ist es manchmal so, dass der Zorn ein Leben lang währt. Aber nicht die Gnade. Ich lebe gern von der lebenlangen Gnade, aber mein Zorn, der darf ein Leben lang währen. Über irgendwen. Und wir kamen dazu gestern auch als Männer und mich bewegt es schon lange, kann das sein, dass wir diese ganz simplen Art und Weisen des Lebens der Urgemeinde einfach nicht mehr leben. Weil wir kamen zusammen heute und haben das Brot miteinander gebrochen und die Bibel sagt, dass die Urgemeinde früher, die kamen jeden Tag zusammen, morgens und abends. Und die haben sich praktisch an nichts anderes erinnert als an das Erbarmen Gottes. Und in dieser Zusammenkunft, in dieser offenen, aufrichtigen Zusammenkunft, sind auch manche Dinge deutlich geworden. Da konnten Menschen auch davon erzählen, von ihrer Schuld, von ihrem Versagen unterm Tag, wie ich es wieder nicht geschafft habe und ich hätte so gern. Und dann waren die anderen da, die einfach dafür gebetet haben, auch den Zuspruch mal gegeben haben, dass die Vergebung Gottes über deinem Leben steht und niemand sein Leben einfach so in der Anonymität dahin gelebt hat. Also allein das war schon ein Zeugnis, dass die Menschen sich damals erinnert haben, denn so oft ihr davon esst und trinkt, erinnert ihr euch an meinen Tod. Ihr verkündet den Tod. Für wem denn? Für Menschen, die nichts anderes verdient haben als den Tod. Ihr verkündet den Tod und beginnt zu staunen. Du für uns und Menschen, die jeden Tag staunen. Und manchmal ist man nicht zum Staunen zumute morgens. Mir ist eher zum Staunen zumute, wie ich wieder drauf bin. Ne? Und dann hilft mir das manchmal, dass ein anderer an meine Seite kommt, der mir hilft zu staunen. Über die Barmherzigkeit Jesu. Der mir hilft, hinzuschauen auf diese Barmherzigkeit. Und von dem spricht Psalm 30. Das hat mich so bewegt. In Vers 1 sagt er, ich will dich erheben, o Herr. Das bedeutet, das, was du mit mir gemacht hast, du hast mich herausgezogen. Das, was du tust in meinem Leben, das ist erhebend, das ist erbaulich. Das ist erhebend, das ist erbaulich, du hast mich rausgezogen. Die Wohltaten dessen soll dir verkünden, die Herrlichkeiten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zum Licht. Was macht er denn? Ich kann jedem Menschen sagen, der zieht dich raus aus dem Schmutz, Der zieht dich raus aus dem Dreck der Sünde. Er zieht dich raus. Er hat die Kraft dazu. Er zieht dich raus aus diesen schmutzigen Gedanken, aus diesen schmutzigen Bildern, aus einem Herz des Korruptes, aus einem Herz des ein potenzieller Steuerhinterzieher ist und Ehebrecher ist und boshaft ist. Er zieht dich raus. Dazu muss er uns erstmal das deutlich machen, dass wir wirklich so sind. Ich sage das manchmal zu Leuten, schaut, hier vorne steht ein potenzieller boshafter Mensch. Also ich denke manchmal drüber nach, wie ich jemanden gerade eine reindrücken könnte. Das ist echt erstaunlich, ne? Und da fallen mir jede Menge Möglichkeiten ein. Ich denke manchmal drüber nach, wie ich von jemandem Vorteil nehmen könnte. Ich denke manchmal darüber nach, ob es nicht besser wäre, eine andere Frau zu haben. Ich denke manchmal drüber nach, warum hat der eigentlich immer Glück und ich immer Pech? Warum hat der eigentlich den großen Job und nicht ich? Und das manchmal, das hält sich natürlich in Grenzen, aber manchmal ist es tatsächlich so. Und es zeigt mir der Geist Gottes auf und er zeigt mir das auf, Heinz, du bist immer noch der Gleiche. Immer noch. Und alles, was sich anders macht, ist ich. Mein Erbarmen. Meine Kraft der Liebe. Meine Kraft der Veränderung. Meine Kraft der Wahrheit. Das macht dich anders. Das macht dich anders. Und wenn dir das wirklich aufgeht, dann willst du ein Mensch sein. Du kannst gar nicht anders. Du willst barmherzig sein. Du willst in dieser Wahrheit Jesu leben, weil es nicht anders geht. Weil du weißt, es geht nicht anders. Du weißt auch, es geht anders. Aber du weißt auch, wo es endet. Aber du hast eine tiefe Sehnsucht, ihm zu folgen. Und du ziehst mich raus, nicht mehr Tod oder Sünde gewinnt und nicht die Angst und nicht die Sorgen und nicht die Lust, sondern der lebendige Gott. Das Zweite in Vers 3, in Psalm 30, Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Das heißt, er ist heilend, er ist der Heiland. Der Gedanke ist in den Psalmen oft, er baut die Seele wieder zusammen. Er macht die Seele zu der Seele, die eigentlich Gott wirklich gewollt hat. Er heilt die zerbrochenen Seelen. Und das möchte ich dieser Welt verkünden, dazu sei der berufen. Warum machen denn Menschen das, was sie machen in dieser Welt? Warum bin ich denn innerlich noch fähig zu dem, was ich fähig bin? Weil ich eigentlich eine zerbrochene Seele bin. Aber die Bibel sagt mir, er heilt die Seelen. Ich habe ein Problem mit meiner Identität, mit meiner Persönlichkeit. Die Bibel sagt, er heilt die Seelen. Ich habe ein Problem mit dieser Lust, mit dem und dem und dem. Die Bibel sagt, er heilt die Seelen. Und dazu seid ihr berufen, das diese Welt zu verkünden. Nicht versucht mal euch zu verbessern, sondern kommt zu dem, der die Seele heilt. Das Dritte hier ist in Vers 4. Du Herr hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Das heißt, du bist erlösend, du bist heilbringend, du bist erlösend, du bist heilbringend. Warum sind die Menschen denn so kalt? Tode sind eben kalt. Das ist die Wahrheit. Bis zu meinem 24. Lebensjahr war ich kalt, eiskalt gegenüber dem lebendigen Gott, gegenüber Menschen. Ich habe meine Frau behandelt, wie wenn es gar nicht meine Frau wäre. Ich habe eigentlich nur jemanden gebraucht, der meine Kinder erzieht, weil ich keine Zeit dafür hatte. Ich muss auf dem Fußballplatz sein, ich muss bei der Bundeswehr sein, ich muss abends in den Knabenkneipen sein, ich muss die großen Reden schwingen, wie man die Welt verändert und konnte mein bisschen Herz nicht verändern. Und die Neigung habe ich heute noch. Ist noch die gleiche. Aber ich kann sagen, wer drüber herrscht. Weil ich das erlebt habe, was das heißt. dass er mich von der Finsternis zum Licht gezogen hat. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in Christus. Und ich bin dazu berufen, ein königliches Priestergeschlecht zu sein, ein Volk seines Eigentums, nicht mein eigenes Eigentum mehr. Ich bestimme nicht über meine Zeit, Leute. Ich bin sein Eigentum. Und ein Eigentum kann nicht über sich selbst bestimmen. Das ist oft auch, wir haben ein Denkproblem da drin. Ich bin nicht mein Eigentum. Und deswegen kann ich nicht über mich bestimmen. Und deswegen zählen meine Befindlichkeiten nicht im Reich Gottes. Es zählt der Wille Gottes. Sein Erbarmen. Sein Würden. Seine Heilung. Und wenn ich das immer wieder vor Augen habe, du bist erlösend, du bist heilbringend, das macht demütig. Den Ball immer ein bisschen flach halten im Leben. Das macht demütig. Weil ich brauche dein Heil. Ich habe es nicht verdient. Ich brauche die Erlösung. Ich habe sie nicht verdient. Aber es macht mich demütig. Und es verändert Menschen. Du hast mich aus dem Schmutz herausgezogen. Vom Tod errettet. Von diesen Ketten. Und es bedeutet das auch Freimachen für die Menschen, die immer noch ans Fegefeuer glauben. Selbst davon hast du mich errettet. Das tut mir manchmal so weh, wenn ich merke, dass Menschen in solchen religiösen Gebilden gefangen sind und an sowas glauben, wo sie fürchterlich Angst haben, wie würde es werden mit unseren verstorbenen Ahnen? Wie würde es werden? Was können wir für die noch tun, damit die doch da rauskommen? Nichts mehr. Nichts mehr. Das Einzige, was zählt, ist die Entscheidung im Leben. Und auf die Entscheidung darf ich mich berufen. Und Jesus hat sich für mich entschieden. Und weil er sich für mich entschieden hat, darf ich mich für ihn entscheiden. Und er sagt weiter, du hast meine Seele heraufgebracht. Und in Vers 5, lobt, singt den Herrn, ihr seine Getreuen, preist seinen heiligen Namen. Dieser Ausdruck in Vers 5 ist ein begeisternder Ausdruck, wenn man den nachschlagen würde richtig. Seid begeistert vom Namen des Herrn. Davon. Seid begeistert und ihr werdet davon begeistert, je mehr ihr euch mit seiner Erlösungstat in eurem Leben beschäftigt. Desto mehr werdet ihr begeistert sein vom Namen des Herrn. Deswegen kannst du auch von nichts anderem mehr reden als vom Namen des Herrn. Man darf schon noch was anderes auch sagen, keine Panik. Aber ihr versteht es. Letztendlich denke ich, wenn ich in einem Gespräch bin, Mensch, ich würde so gern mit Ihnen noch mal kurz, wenigstens noch einmal kurz das angesprochen haben über mein Heiland. Das ist so dieser innerliche Drang dann. Nicht, weil ich musste es am Sonntagmorgen in der Gemeinde erzählen, dass ich wieder ein paar Ungläubige getroffen habe, die alle nix, aber ich habe mit ihnen geredet. Nee, sondern das ist so eine tiefe Sehnsucht. Ich muss dir noch mal was von meinem lieben Heiland erzählen. Das muss ich. Weil wenn du den nicht kennst, dann war alles nichts. Dann ist dir das Größte entgangen. Ich bin so begeistert. Und damit schließe ich. Ich komme ja aus dem Frankenwald, oder nicht wirklich, sagt meine Frau, ich komme eigentlich aus der Fichtelgebirge, weil ich im Hof geboren bin. Sie kommt aus dem Frankenwald, spielt auch keine Rolle. Ne? Aber in Frankenwald, da gab es eine alte Frau, die Hedwig Köstner, die gibt es nicht mehr, die ist jetzt beim Herrn Jesus. Und die Hedwig, die war knapp 70, kam sie zum lebendigen Glauben an Jesus. War jeden Sonntag in der Kirche von Kindesbeinen an. Und sonst hat sie alles andere auch gemacht. Und dann mit knapp 70 sagt sie, oh, endlich habe ich verstanden, was der Herr Jesus für mich gemacht hat. Ne? Und dann hat die Hedwig, wenn der Postbote vorbeikam, die saß immer an ihrem Fensterle. Und die haben schon immer die Postboten durchgewechselt, weil die mit jedem sprechen musste über ihren Heiland. Wenn jemand anrief und hat sich verwählt und hat sich dann entschuldigt und sagt, ja, Entschuldigung, ich habe die falsche Nummer, dann sagt sie, nee, sie haben sich nicht verwählt. Ich wollte, sie sind bestimmt richtig. Kennen Sie denn meinen Heiland, den Herrn Jesus? Und das hat sie gemacht, weil sie so begeistert war, wisst ihr. Und die hat einmal gesagt, Heinz, es hat mich 70 Jahre gedauert, dass ich festgestellt habe, was Leben wirklich bedeutet. Und deswegen mache ich auch Menschen nimmer Mut, erzählt von Jesus. Der hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ne? Aber es ist tatsächlich so. Ich unterrichte auch Evangelistik an Bibelschulen und so. Und mir wird es immer bewusster, ich kann Menschen dazu pushen, von Jesus zu erzählen, aber Jesus will Menschen haben, die auf der Straße stehen und aus Begeisterung von ihm erzählen. Nicht die Redewendungen, die ich denen beigebracht habe. Die richtige Fragestellung. Das spielt überhaupt keine Rolle. Der Jesus möchte Menschen haben, die dastehen in dieser Welt und denen man abspürt, du bist begeistert von Jesus. Nicht, weil du die ganze Zeit grinst wie eine Honigkuchenpferd, sondern weil ich dir das abspüre in deinem Herzen. Das ist, da ist was da. Da ist was da. Und wenn ich dir das Herz rausnehmen könnte und da reinpflanzen, würde ich es machen. Weil ich diese Freude will. Ich will dieses Leben. Ich will diese Hoffnung. Ich will mit anderen Worten die Charakteristika von diesen Architekten. Ihr seid alle so unterschiedlich, aber ihr habt alle den gleichen Spleen. Ihr wisst euch von Jesus geliebt. Ihr seid alle so komisch. Der andere ist tätowiert, der andere ist fein angezogen. Ihr seid alle so seltsam. Aber was euch vereint ist, ihr liebt den Herrn Jesus. Und ihr wollt, dass Menschen heil werden. Und es kommt durch Jesus selbst, der, der uns berufen hat. Also wir sprachen drüber die Tage, über diese Entwurzelung. Menschen, die entwurzelt sind, suchen, brauchen Wurzeln in Christus, in lebendigen Gott. Menschen, die keine Heimat mehr haben, dass sie eine Heimat finden beim lebendigen Gott und von der Heimat geprägt sind, den Dialekt sprechen dieser Heimat. Sagen, Mensch, es ist klasse in der Heimat. Wenn ich in die Heimat komme, das geht mir so, wenn ich ins Frankenland fahre, ist einfach klasse. Das ist einfach schön. Das ist so wunderschön und ich vermisse das oft. Weil es so schön ist. Weil es meine Heimat ist. Aber tief drin, und das darf ich sagen, habe ich noch anderes, was ich noch viel mehr vermisse. Diese Heimat, diese heimliche Gemeinschaft mit meinem Herrn Jesus. Weil ich weiß, was das bedeutet, wie das mich prägt und verändert. Und davon sollt ihr erzählen. Ihr dürft auch mal sagen, dass es in Franken die beste Wurst der Welt gibt. Aber erzählt davon, dass es eines Tages das größte und schönste Hochzeitsfest gibt, das man sich nur vorstellen kann. Und das gibt es nur bei unserem Herrn Jesus Christus. Und nur die werden dabei sein, die sich haben einladen lassen jetzt im Leben. Komm zu Jesus. Lass dich versöhnen mit dem lebendigen Gott. Es gibt nichts Größeres. Was für ein Geschenk. Geprägt zu werden von den Charakteristika des Architekten der himmlischen Heimat. Möge Gott uns dazu segnen. Und wenn jemand da ist und sagt, das habe ich nicht im Herzen. Leute, dann macht es heute Morgen fest. Es braucht gar nicht viel. Jesus, macht es in meinem Leben. Macht es irgendwie. Mach es. Erbarm dich über mich. Legt es rein. Diese Freude von der Finsternis ins Licht gekommen zu sein. Und wenn es schon mal da war und es ging wieder weg, weil es irgendwo verschüttet wurde, Jesus, bring's wieder hervor. Bring's wieder hervor. Und das Schöne ist, der Herr Jesus macht es. Der macht's wirklich. Und er macht's in seiner Art. Und er lässt uns auch nicht alle gleich lächeln. Aber er lässt uns alle innerlich lächeln. Und das spürt man. Das spürt man. Übers Heil Gottes. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du dieser Architekt des Heils bist, der Architekt des Lebens, der Architekt dieser himmlischen Heimat, der Autor, wie es die Apostelgeschichte ausdrückt, der Autor des Heils, der Erlösung. Und ich danke dir, Herr, dass du mich aus diesem finsteren Loch der Schuld, der Verlorenheit, der Gottlosigkeit errettet hast. Ich danke dir, dass du mich von der Finsternis ins Licht gerückt hast. Ich danke dir, dass du es getan hast aus Erbarmen, aus Barmherzigkeit. dass du mir nicht das gegeben hast, was ich verdiene, nämlich einen ewigen Tod, sondern dass du mir das gegeben hast, was ich nicht verdiene, deine Liebe, deine Gerechtigkeit, deine Reinheit, die verändernde Kraft deines Heiligen Geistes. Und Herr, ich bitte dich um Vergebung für die Zeiten, in denen ich das gar nicht zulasse, einfach so zu leben, dass ich mir gar nicht mehr selbst gehöre. Für die Zeiten, in denen ich mir selbst gehören will, für die Zeiten, in denen ich meine Gedanken durchsetzen will, meine Wünsche, meine Ziele. Jesus, füll du dieses Leben aus mit deinem Heiligen Geist und nutze unser Leben als Menschen geprägt vom Erbarmen Gottes, in eine erbärmliche Welt hineinzugehen und dafür zu kämpfen und zu beten, dass Menschen, auch wenn sie es alles ablehnen, aber an unserem Leben das sehen dürfen, was es bedeutet, wie gut es ist, wenn man auf diesen lebendigen Gott alleine setzen darf. Und möchten wir für nichts anders erkannt werden in dieser Welt, als für Menschen, die einen einzigen Spleen haben. Den Spleen, sich allein auf Jesus zu verlassen. Den Spleen, sich allein auf dein Wort zu stützen und von dieser Wahrheit her geprägt in dieser Welt verändert zu leben. Damit der Vater im Himmel verherrlicht wird und Menschen Seelen gerettet werden. Amen. Amen. Amen.